du bist für 3 Stunden anderer, also du bist eigentlich kein Mensch mehr. Du bist einfach ein Bercht und das ist, ja, es ist schwer zu beschreiben, wenn du das nicht erlebt hast, aber du redest da nichts mehr, du wirst dann nur mit Tod oder Bär oder Saurüssel angesprochen und nicht mit Alex oder Werner oder sonst wer.
12 Gestalten, darunter eine Hexe, ein Bär oder eine Gors, die plötzlich auftauchen, tanzen. Es wird musiziert und sie ziehen weiter von Haus zu Haus. Die wilde Jagd um den Untersberg findet jedes Jahr im Advent statt. Wo genau, das ist ein Geheimnis. Doch woher stammt dieser relativ junge Brauch überhaupt? Und wie geht der Verein selbst mit der teils heiklen Vergangenheit der Gründerväter dieses Brauchs um?
Schattenorte. Ein Podcast über die dunkle Geschichte Salzburgs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenorte. Mein Name ist Simona Pinwinkler und gemeinsam mit meiner Kollegin Anna Boschner spüren wir in diesem Podcast dunklen Geschichten, Mythen und Legenden in und um Salzburg auf. In der letzten Folge waren wir in Ponga auf der Burg Hohenwerfen und haben einen Streifzug durch die Geschichte gemacht. Mit prominenten Gefangenen, etwa einem frommen Bauern, der dort 22 Jahre als der letzte Ketzer Salzburgs inhaftiert war. Und auch Sie können ein Teil der Schattenorte-Serie werden. Für eine Folge, die im Dezember, also noch vor Weihnachten, erscheinen soll, rufe ich bei dieser Gelegenheit noch ein letztes Mal dazu auf. Wir suchen nämlich noch Menschen, die uns über ein Weihnachten im Krieg oder an der Front berichten wollen und auch noch können. Es haben sich schon ein paar gemeldet, aber noch ist Zeit. Bis 5. Dezember können Sie uns noch schreiben per E-Mail an podcast@sn.at. Wir freuen uns über Ihre Beiträge. Ja, denn Weihnachten steht quasi vor der Tür. Die Christkindlmärkte haben bereits geöffnet, die ersten Perten- und Krampusläufe werden abgehalten. Und wenn dieser Podcast erscheint, ist am Adventskranz auch schon die erste Kerze entzündet. Wenn Sie also noch ein Geschenk für Ihre Liebsten suchen, die sich vielleicht für Geschichte interessieren, quer durch alle Epochen und Salzburger Gaue mit 30 Schattenorten kompakt erzählt, dann ist vielleicht unser Buch Schattenorte, Geschichten und Geheimnisse in Salzburg etwas für Sie. Im SN-Shop ist es derzeit leider ausverkauft, aber Sie können das Buch über den Verlag Anton Pustet bestellen oder im Buchhandel Ihres Vertrauens. Nun starten wir aber mit dem heutigen Thema, das zumindest in Ansätzen auch mit Weihnachten zu tun hat, zumindest mit der Vorweihnachtszeit. Denn jeden zweiten Donnerstag im Advent ziehen merkwürdige Gestalten durch die Landschaft, darunter Perchtengestalten, eine Hexe, ein Bär und viele mehr. Man weiß nicht recht, wann sie kommen, wohin sie gehen, wer darunter steckt. Meine Kollegin Anna Boschner und ich haben uns dem Mythos der wilden Jagd angenähert. Sie existiert seit dem Jahr 1949. Es taucht auf in Gemeinden wie Wals, Anif, in der Stadt Salzburg, aber auch auf bayerischer Seite. Überall dort, wo der Schatten des Untersbergs fällt, wie es heißt. Zum Untersberg haben wir schon eine Schattenorte-Folge gemacht, übrigens eine unserer bestgehörten. Meine Kollegin Anna Boschner hat darin mit dem Historiker Johannes Lang darüber gesprochen, wie die vielen Mythen um den Berg entstanden sind. Wer es noch nicht gehört hat, findet die Folge auf www.sn.at/podcast und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. In der Region um den Untersberg ist die wilde Jagd vielleicht also ganz gut bekannt. Und doch gibt es viele falsche Behauptungen, Erzählungen, die sich stur halten, aber nicht so ganz den Tatsachen entsprechen. Und da war es uns nun ein Anliegen, sich diesem neuen Brauch einmal näher anzusehen. Wir sprechen in dieser Folge mit 2 Vereinsmitgliedern von Jungalpenland, die die wilde Jagd durchführen. Und am Ende auch mit dem Volkskundler des Landes, Michael Greger. Vorweg schicken muss ich, dass ich bisher noch nie bei einer wilden Jagd dabei war. Und nach allem, was ich nun davon gehört habe, klingt es jedenfalls spannend, sich das einmal mit eigenen Augen anzusehen. Aber es ist kein Massenevent und das will man auch gar nicht. So wird jedes Jahr ein Geheimnis um den Austragungsort gemacht. Wie es von den Veranstaltern, also dem Verein Jungalpenland heißt, erscheint die wilde Jagd ganz plötzlich, wie aus dem Nichts. Und so schnell wie sie da war, ist sie auch wieder weg.
Thank you.
Wir sind an einem Donnerstagabend im November, also kurz bevor der Advent startet, bei Werner Schumacher in Waldsitzenheim eingeladen. Er ist seit 1986 beim Brauchtumsverein Jungalpenland Mitglied und seit mehr als 12 Jahren Pärtenreferent. Vereinsobmann Alexander Wieland ist ebenfalls dabei. Dieser ist seit 1990 im Verein und führt diesen seit mehr als 20 Jahren an. Wir nehmen Platz an einem runden Esstisch. Das Zimmer ist gemütlich eingerichtet mit ganz viel Holz. Am Tisch liegt die Vereinschronik, ein dickes Buch mit sämtlichen Aufzeichnungen, Fotos und Zeitungsartikel über die wilde Jagd. Sorgsam eingeklebt sind die Bilder, beschriftet und abgeheftet. Man merkt, das ist für die handelnden Personen etwas ganz Wichtiges. Man will gerne darüber sprechen, mehr vielleicht als über ein einfaches Hobby. Der Verein zählt zwischen 100 und 120 Mitgliedern. Wirklich aktiv sind etwa 20 bis 40 Leute. Jeden Mittwoch findet ein Vereinsabend statt. Da wird gesungen und getanzt. K3 stellt den Tanz ein, heißt es. Also nach dem Katharinatag am 25. November wird nicht mehr getanzt, wie sie uns berichten. Und es wird sich dann auf die wilde Jagd vorbereitet. Das schildert Werner Schumacher nun genauer.
Ja, wir schauen einmal, dass die Masken in Ordnung sind. Und die sind ja das Jahr über im Untersbergmuseum ausgestellt und können dort eben angeschaut, besichtigt werden, auch mit Kindern und so weiter. Und die holen wir dann Mitte November ungefähr zu uns, schauen, ob alles in Ordnung ist, was zum Herrichten ist und wenn was fehlt, was zum Ergänzen ist und so weiter, teilen dann die Perchten ein. Also es ist ja für die Perchten, die sind grundsätzlich sind's oft oder viele Jahre die gleichen Leute. Ja. Es ist ja auch ein Tanz dazu, der gelernt werden muss. Ja. Also so einfach ist es nicht, dass man als Junger einfach hinkommt und sagt, jetzt gehe ich in eine Maske rein und tue da mit, weil das ist jetzt kein normaler Kramperlauf, wie man es sich so vorstellt, sondern das ist ein richtiger Dresdner Tanz, der da gelernt werden muss. Der Ablauf muss gelernt werden und die Mystik oder die Herkunft und der Sinn von dem Brauch muss ein Percht leben. Mhm. Ja, und das ist ganz wichtig. Und da kann man nicht, ich sage mal, einfach irgendwie herumkasperlen, sondern da sollte man schon gewisse Regeln einhalten und sich einfach damit identifizieren. Ja. Und dann natürlich gehört, das passiert ein paar Tage vorher, der Ort ausgewählt, also eine Woche vorher gibt es eine Perchtensitzung bei uns, da wird nur von den Perchten eben oder unter den Perchten werden die Orte, die möglich sind, besprochen, dann wird einer eben demokratisch bestimmt und am Sonntag vor der wilden Jagd wird dort hingegangen, da hat man dann auch immer einen Kontakt, irgendein Bauer oder irgendeine Bezugsperson, die zu den Brauchern Bezug hat, wo man einfach die Stationen und den Lauf quasi durchbespricht und die einzelnen Stationen besucht, sie dort ankündigt und sagt, wir kommen am Donnerstagabend um die und die Uhrzeit ungefähr und lots Verwandte ein oder Freunde, die es gern dabei haben wollt, aber je kleiner, desto schöner natürlich und der Sinn von dem Brauch ist ja, wie wir es überliefert gekriegt haben, der Zug der Seelen, der quasi zu den Nachfahren kommt und schaut, ob alles in Zucht und Ordnung ist. Ja. Und kommt halt zu den, hauptsächlich zu den Bauern. Ja. Und die zweite Herkunftsrichtung, sage ich mal, es ist ja ein heidnischer Brauch, der ist im 19. Jahrhundert als heidnischer Brauch eigentlich auch betrieben worden. Und so ist so ein bisschen das wilde Gefolge von Kaiser Karl vom Untersberg darstellen. Das ist eigentlich so die überlieferten Herkünfte von dem Brauch.
Der Ort bleibt also lange geheim. Öffentlich wird es erst gar nicht bekannt gemacht. Warum macht man denn überhaupt so ein Mysterium daraus? Das wollen wir vom jetzigen Vereinsobmann wissen.
Und es ist ganz wichtig, dass man einfach 10 bis maximal 12, 13 Stationen aussuchen, wo wir hingehen. Und deswegen wollen wir es ja halbwegs geheim halten, weil wir laufen zum einen für die Leute, für die Hausleute dort und machen dort einen Dresdner-Tanz und machen diese Aufführung oder dieses Programm, den Ablauf durch dort für die Leute. und für die Freunde von den Hausleuten und nicht für Geld und schon gar nicht fürs Geld. Wir kriegen dann von den Hausleuten, wir haben dann einen Kraxentrager mit, der kriegt dann ein Brot, eine Wurst, einen Speck, einen Käse rein. Und das ist unser Lohn, den die Berchten dann verspeisen dürfen im Anschluss der wilden Jagd. Und dazwischen wird wirklich nur von Station zu Station gelaufen. Und darum wollen wir das relativ geheim halten, wobei es in der heutigen Zeit eh nicht mehr geheim gehalten werden kann. Im Zeitalter der Social Medias oder aber auch, wir müssen es bei der Behörde melden, dass wir dort und da sind. Wir müssen es polizeilich melden. Drum, es dringt schon einiges durch, bis wir, obwohl wir Berchten selber erst ein paar Tage vorher Bescheid wissen, trotzdem sind sehr viele Besucher. Wir wollen eh nicht allein sein, so ist es auch nicht.
Nur selten sei es bis jetzt der Fall gewesen, dass Hausbesitzer abgelehnt hatten, dass ihr Haus zur Station der wilden Jagd geworden sei, wie die beiden erzählen. Oft war es aus gesundheitlichen Gründen oder wenn es erst kürzlich einen Todesfall in der Familie gegeben hat.
Überlieferung ist Gott sei Dank so, dass das wirklich sagen, das ist eine Riesenehre, dass die wilde Jagd kommt. Sie bringt ein Glück. Ja, sie hat jetzt keine Ketten oder Ruten mit und schlagen die Berchten, sondern wenn der Bercht berührt, bringt das Glück. Ja. Und der Spruch geht ja Glück hinein, Unglück hinaus, ist circa das wie die Gehörde ums Haus, wo die Berchten einfach das Glück austreiben mit einem Gepolter und einem Radau machen. Das Pech austreiben, das Unglück austreiben und das Glück reinbringen in ins Haus. Ja. Und eben auch zu den Leuten und Bewohnern und so weiter. Und das ist sehr wohl bekannt in der Bevölkerung und wird auch sehr, sehr geschätzt. Ja.
Aber es muss klar sein, dass nicht jeder bei der wilden Jagd dabei sein kann, wie der Obmann Alexander Wieland klarstellt. Wir fragen, ob es egal ist, woher man kommt, ob man männlich, weiblich oder divers ist.
Zu den Berchten selber gibt es die 12 Berchtenfiguren. Kann nicht jeder mitmachen. Bis jetzt haben wir noch keine Frau gehabt, die da mit reingeht. Es sind 12 Berchtenfiguren mit 13 Leuten, was wir brauchen, weil in einer Figur sind 2 Personen drinnen. Das ist die Habangas. Und grundsätzlich sind schon unsere eigenen Vereinsleute, die zum Mittwoch über tanzen kommen sollen und die da auch mit einbunden sind. Und nebenbei haben wir dann unsere Schwegelpfeiferinnen und Schwegelpfeifer, die zum Tanz dann aufspülen. Und das sind auch zwischen 8 und 12, 14 Leute, die da jetzt mal dabei sind, auch bei den Proben dann. Aber es ist egal, ob man aus Bayern kommt oder aus Slowenien. Wichtig ist, dass man in der Gemeinschaft ist.
Schumacher erzählt uns mehr über die 12 Figuren und ihre Herkunft, zumindest das, was ihnen darüber überliefert worden ist. Vieles hat mit dem Berg zu tun, in dem Schatten sich die wilde Jagd abspielt, dem Untersberg.
Die wilde Jagd Berchten sind haben so ein bisschen 3 Herkunftsorten, also Herkunftsorte eigentlich. Das eine sind die Gestalten vom Untersberg. Das ist zum Beispiel die Hex. Es gibt beim Untersberg einen Ort mit der wilden Frau. Ja. Da kommt die Hex her sozusagen. Der Bär ist ein Waldgeist. Der Obfalter ist auch vom Untersberg, der sage ich noch, oder seinem Liebchen in Obfalter, also im Barsch drüben, die Steiner über die Salzach schmeißen wollen. Das sind heute die 3 Hausberg oder 4 Hausberg. Und so hat jeder Percht seine Herkunft. Die Habergas ist zum Beispiel aus dem Flachgau, hat auch ein bisschen mit dem Fasching zu tun und so. Und dann gibt es also 2 von den Hauptfiguren. Das ist einmal der Vorgeher, das ist eigentlich der heidnische Gott Wotan, der das ganze Gefolge anführt. Und eben auch in der Referenz, also in dem Prozedere, das beim Bauer passiert, auch den Spruch sagt, Glück hinein, Unglück hinaus, es zirkt das wilde Gehörde ums Haus. Und die zweite Hauptfigur sozusagen ist der Tod, der mit dem Vorgeher auch das Gefolge anführt, der auch ständig die Tromme schlägt. Und dass die Berchten erstens einmal wissen, wann man jetzt zur nächsten Station läuft, wo sind wir überhaupt, wo geht es hin. Und beim Dresterer dann auch einen Takt schlägt. Ja. Und so haben also alle 12 Figuren ein bisschen, also eigentlich auf Herkunft. Ja. Und man kann da jetzt nicht einfach mit einer eigens gestalteten Maske hinkommen und sagen, ich laufe jetzt da mit. Ja. Also das sind wirklich ganz genaue und auch überlieferte Figuren, die da quasi ihren Platz haben. Ja.
Und wir laufen ja nicht als Krampus, auch nicht in der Zeit, oder wo die Rauhnächte sind. Wir laufen genau dazwischen einmal, zwischen die Rauhnächte, und das unterscheidet uns als typischer Berchtenbrauch eigentlich. Ist immer am zweiten Donnerstag im Advent, zwischen zweiten und dritten Advent.
Genau.
Und da laufen wir.
Genau. Man nennt den Tag auch die unsinnige Rauhnacht oder den unsinnigen Donnerstag. Ja.
In das Unterteil der Hovergoers muss übrigens meist ein neues Mitglied schlüpfen. Sie bezeichnen es als ein Sprungbrett, um dann später weitere Figuren verkörpern zu dürfen. Die beiden zeigen uns Fotos von einer wilden Jagd vor ein paar Jahren. Da sind Masken abgebildet, farbenfroh, fast etwas kindlich. Der Tod ist durchaus aber schaurig als Skelett bemalt, mit einem schwarzen Kostüm und einer Trommel.
Sind ja, also viele der Masken, die wir heute noch verwenden, sind vor fast 80 Jahren gebaut worden. Ja. So, wie hat man damals gebaut? Das waren Drahtgestelle mit Pappmaché, teilweise in Verbindung mit Holzteilen. Ja. Und aus dem Material hat man einfach einen Kopf geformt und hat halt am Tod oder am Vorgeher einfach Händeln verpasst, so wie ein Krampus. Also das ist relativ ähnlich. Ja. Die Masken sind nicht aus Holz geschnitzt. Die sind bis auf eine, der Baumwercher, der Neiche, ist aus Holz geschnitzt, aber die anderen Masken sind aus Pappmaché, aus Wurzelteilen, aus Baumrindenteilen. Der alte Baum zum Beispiel war eine Tonne mit Rinde umgeben, also so wie ein Stückel von einem Baum, der halt als Nasen so einen Ast aus sich gehabt hat. Ja. Und alle anderen, die halt so, ich sag jetzt mal, ein Kopf geformt ist einfach aus Pappmaché gemacht worden. Ja. Ist natürlich auch entsprechend schwer. Also es ist nicht jetzt so, dass so eine Maske nur 3, 4, 5 Kilo hat, sondern du hast schon mal 10, 12 Kilo am Kopf oder auf den Schultern. Ja. Also das ist schon richtig anstrengend. Und wenn man mit der Maske dann auch tanzen muss, ist das, also geht das schon die Substanz. Also muss man schon trainieren auch.
Die beiden treten selbst nicht mehr unter der Maske auf. Sie sind für die Organisation und die Abwicklung zuständig. Aber sie waren jahrelang auch Teil der wilden Jagd. Sie schildern, wie es sich anfühlt, den Abend lang unter einer Maske zu verbringen.
Du bist für 3 Stunden anderer, also bist eigentlich kein Mensch mehr. Du bist einfach ein Bercht, und das ist, ja, es ist schwer zu beschreiben, wenn du das nicht erlebt hast, aber du bist
einfach. Du lebst den Brauch.
Genau.
Das ist,
und,
du lebst die Figur selber, das glaubt
man. Du redest da nichts mehr, du wirst dann nur mit Tod oder Bär oder Saurüssel angesprochen und nicht mit Alex oder Werner oder sonst wer. Und genau.
Darum, wir sind ja selber lang nur gerannt, ja. und ich glaube, für die war es genauso wie für mich schon eine Umstellung, dass man nicht mehr in einer Maske drinnen ist, sondern dass man ein bisschen organisatorisch mitgehen darf oder muss. Mhm. Aber das hat damals schon weh da, dass man nicht mehr drinnen sein darf, und das ist eine ganz eine besondere Ehre. Und darum, wie du sagst, die Figuren, die lebt man.
Reserve darf man ja noch sein.
Einspringer werden wir schon noch.
Genau, Einspringer werden
wir schon noch. Also in die Jungen laufen.
Ja, genau. Ja.
<lacht> Das waren jetzt also die Ausführungen des Vereins Jungalpenland zu ihrer wilden Jagd. Aber wir haben auch bei einem Brauchtumsexperten nachgefragt, der uns die Hintergründe ein bisschen genauer erklärt hat. Michael Greger, Leiter des Landesinstituts für Volkskunde, beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit Brauchtum im Land Salzburg. Ich frage ihn, wie er die wilde Jagd und ihre Herkunft einordnet. Von Wiederbelebung ist jedenfalls keine Spur. Er sagt, die wilde Jagd ist definitiv erst in der Nachkriegszeit entstanden, und zwar im Jahr 1949. Es gilt also als ein neues Brauchtum.
Also kulturwissenschaftlich betrachtet ist es ein sehr interessantes Kompositum, das heißt eine Neuschöpfung aus verschiedenen Teilen. Wenn das der Franz Grieshofer seinerzeit richtig ethnografiert hat, dann war das ja eigentlich eine Idee von Werner Dürnberger, von diesem Bildhauer, der dann zum Edwin Vogel gegangen ist, weil er selbst auch Mitglied bei Jungalpenland war und den sozusagen versucht hat, von dieser Idee zu begeistern. Und die sind dann wieder zum damaligen Landesheimatpfleger Konno Brandauer gegangen und gemeinsam wurde dann sozusagen diese wilde Jagd aufgesetzt. Und es ist ja eine eigentlich einzigartige und eigenartige Sache, die da im 1949 begonnen wurde. Es wird öfter gesagt, dass der Vater von Kuno Brandauer so im 19. Jahrhundert oder um 1880 sich an etwas Ähnlichem beteiligt hätte. Dafür gibt es aber keinerlei Nachweise. Also der Herr Dozent Lang, der Stadtarchivar von Reichenhall, hat sich explizit stundenlang im Anno die damaligen Zeitungen durchgesehen. Wenn es da irgendetwas wie eine mimische Nachbildung der wilden Jagd gegeben hätte, dann hätte sich das sicher in einem Zeitungsartikel abgebildet. Wenn es sowas Ähnliches gegeben hätte, hätte das sicher Karl Adrian in sein Buch von 1924 von Salzburger Sitte und Brauch aufgenommen. Das heißt, das ist eine Neuschöpfung, die aber jetzt heuer auch schon 75 Jahre alt sozusagen geworden ist. Und es ist eine Kombination sozusagen. Es wird einerseits die Sagenvorstellungen der wilden Jagd ein bisschen umbesetzt, wobei die einzelnen Darsteller ja eigentlich nicht klassisch das sind, was man unter wilde Jagd in einer Sagenvorstellung hätte, sondern verschiedenste Figuren sind, die jetzt teilweise schon in wilde Jagd Sagen vom Untersberg auftauchen, aber es wurden dann auch andere Figuren dazu sozusagen komponiert, damit man immer auf eine Zwölfzahl kommt. Das ist auch etwas Symbolisches, wo man meinte, also das sei mit der Geschichte der Perchten wieder verbunden. Es wurde sozusagen ein Anglöckelbrauch, wenn man so will. Es ist ja auch am zweiten Donnerstag im Advent und die Anglöckelbräuche finden ja an den drei Donnerstagen im Advent statt, auch historisch gesehen. Es ist sozusagen ein ganz spezieller Anglöckelbrauch, der also an die wilde Jagdsagen gemahnt und die einzelnen Figuren finden wir auch in den wilden Jagdsagen.
Als Sage gibt es die wilde Jagd aber schon länger, wie Greger schildert. Da war sie aber etwas Gefährliches, etwas, wovor man sich besser in Sicherheit begeben hat.
Wir haben sie kulturhistorisch einmal die wilde Jagd überliefert, seit dem 12. Jahrhundert ungefähr. Ordericus Vitalis in seiner Historia Ecclesiastica. Da haben wir bereits eine erste wilde Jagdbeschreibung. Die wird dort angeblich angeführt von einem großen Mann mit Keule. Dann sind dann auch Priester und Frauen dabei und lustigweise etliche Gestorbene. Also man würde sagen, dass die Sagenvorstellung von der wilden Jagd, das ist eine Mischung aus Totensagen und dämonologischer Sage. Und gegen die wilde Jagd, da muss man sich ja an und für sich schützen, ist ja was Bedrohliches angeblich. Nicht? Also die braust da in den Lüften daher und da muss man entweder also ein Kreuzzeichen machen, sich überkreuzen, die Füße sich möglichst in eine Wagenspur hineinlegen und möglichst unsichtbar machen oder man muss sich auf was Geweihtes draufsetzen oder in irgendeinen geweihten Ort flüchten, dann kann einem die wilde Jagd nichts anhaben. Sonst würde sie einen mitreißen und würde dann an irgendeinen unbekannten Ort quasi wieder fallen lassen, weil man überhaupt dem Ganzen noch entkommt. Ja.
Doch wie sind die Figuren der wilden Jagd von den Perchten abzugrenzen? Immerhin marschiert ja auch ein Vorpercht mit. Und woher kommen die Perchten, wie wir sie heute kennen, überhaupt?
Der Name der Perchten als Brauchgestalten, die sich nachweisen lassen ungefähr ab dem 16. Jahrhundert in Bayern, in Berchtesgaden, ab dem frühen 17. Jahrhundert, also 1601, kannst du Hans Schuhladen schon finden. In Salzburg haben wir es eher einmal über die Befehle und Mandate der Fürsterzbischöfe, da wird das erste, haben wir von 1664, da werden damals Maskerläufe verboten, also Maskenläufer. Wenn man die jetzt als vorsichtiges Vorläufer der Perchten sehen wollen, es gibt da ja wohl gewisse kulturhistorische Verwandtschaften, dann können wir es also in Salzburg über die Generalien sozusagen ab 1664 nachweisen. Auf jeden Fall dann im 18. Jahrhundert. Im 18. Jahrhundert können wir fast in jedem Jahrzehnt Perchtenläufer nachweisen. In Neukirchen, in Krimmel, im Gebiet von Lofer, Solföden, am Dürnberg, in Hallein, in Hütschlag, in Rauris und sogar in Mosheim im Lungau. Bräuche waren damals noch nicht gefragte Volkstumsveranstaltungen oder gefragte touristische Veranstaltungen, gewisse, die sozusagen groß beworben wurden. Bräuche waren damals überhaupt nicht gefragt von der Obrigkeit. Das war überhaupt nicht gern gesehen, wenn da irgendwelche Männer in der Nacht sozusagen verkleidet unter Umständen mit ihren großen Bergstöcken, mit ihren langen da quasi von Haus zu Haus hupfen und rennen und da unter Umständen heischen in der Nacht, also eine Gabe erbieten, vielleicht einen Schnaps erbieten, das war überhaupt nicht gefragt. Das war potenzieller Urgrund für irgendwelche Revolten und das wollte die Obrigkeit überhaupt nicht und die Pfleger waren angehalten, da teilweise Streifen zu legen. Oder eben, wenn einer erwischt wurde, meist waren es nur einzelne oder eins oder zwei, ich weiß nicht, waren das die langsamsten, waren das die, die eben sie beeindrucken haben lassen, nicht gekämpft haben oder wie auch immer. Es gab teilweise eine Streitigkeit mit den Gerichtsdienern, die da als Streife gelegt wurden, nicht? Da gab es auch Kämpfe. Gnade Gott, man hat seinen Gerichtsdiener verwundet. Aber da gab es drakonische Strafen. Also die wurden zur Schanzarbeit im Salzburger Bereich oder zum Militär gar zwangsabgeordnet. Also das hieß jahrelanger wilder Drill, Lebensrisiko, kilometerlange Märsche zu allen Jahreszeiten mit ungeeignetem Schuhwerk. Ich glaube, das brauche ich nicht beschreiben, wie Militär damals war.
Aus der damaligen Zeit gibt es nur wenige Belege für Perchtenläufe. Die Regelmäßigkeit ergibt sich erst Ende des 19. Jahrhunderts. Dieses Schaulaufen, also quasi als Modenschauen der Perchten passen, wie wir es heute kennen, ist laut Greger überhaupt eine Kreation der 1990er und frühen 2000er Jahre. Der Name Percht leitet sich übrigens ab von dem Wort Epiphanie und Theophanie, das das überraschende Sich-Zeigen einer Gottheit bedeutet. Die Perchten, wie wir sie heute kennen, haben aber keinen keltischen Ursprung, wie Greger klar darstellt.
Perchten sind kein keltischer Fruchtbarkeitsbrauch oder gar germanischer Geistervertreibungskult oder sonst was. Einen Kult um eine Frau Percht hat es nie gegeben. Das ist eine Erfindung vom Jakob Grimm in seiner deutschen Mythologie. Der hat versucht, da in ja, germanische angebliche Kulthandlungen, irgendeine Frau Perchta oder Göttin Perchta zu finden, so etwas ist nicht nachweisbar. Das wurde begeistert weitergetragen, weil der Grimm so eine unglaubliche Autorität war. Wir wissen aber heute von der Beate Kellner, große Altgermanistin aus München, dass man die Grimmschen Mythen mit großer Vorsicht, vor allem seine Mythenrekonstruktionen, mit großer Vorsicht lesen muss.
Was ist ein echter Brauch? Was ist ein invented, also ein erfundener Brauch? Dazu gab es in der Vergangenheit immer wieder Diskussionen. Greger sieht das als wenig zielführend an. Er hat einen Weg der Verbindlichkeit eingeschlagen, was Brauchtumsgruppen und ihre Traditionen betrifft.
Brauch wandelt sie, die jetzige europäische Ethnologie oder empirische Kulturwissenschaft ist keine Brauchpolizei mehr. Also das war bei den früheren Volkskundlern, beim Richard Wolfram oder beim Karl Heiding oder wie man die auch immer, beim Karl Horak etc., da war das ein bisschen anders, auch bei der Ilka Peter, das war jetzt keine Volkskundlerin, sondern eine Tanzpädagogin, aber sie hat in Salzburg ja ganz viel aufgezeichnet und hat ja diese Dresdner Schritte als erste aufgezeichnet in den 40er Jahren. Die waren noch nicht weit weg, den Leuten immer zu sagen, was sie eher machen sollen und was weniger, was ein Kitsch angeblich sei und was ein wertvoller Brauch. Das tun wir heute überhaupt nicht mehr. Das ist nicht mehr unser Zugang. Wir versuchen nüchtern zu analysieren. Ja, also was kann was bedeuten? Wo haben wir kulturhistorisch vorsichtige sozusagen Leitlinien oder Entwicklungslinien? Das Problem ist, dass bei Bräuchen, wir haben ja da keine direkten Belege, dass wir da direkte Urkunden hätten oder Aufzeichnungen. Heute wurde dieser Brauch zum ersten Mal abgehalten. Das wäre ein totaler Glücksfall. Das haben wir aus früheren Jahrhunderten überhaupt nicht. Das heißt, man muss sich so annähern über verschiedenste Mosaiksteine, die man sehr vorsichtig in einem Mosaik platzieren muss und dann immer wieder schauen muss, passt das wohl zusammen, hat ein bisschen was mit den Archäologen zu tun und Archäologinnen.
Und dieses Geheimnisvolle, das die wilde Jagd umgibt, das nicht preisgeben wollen, wo sie stattfinden wird etwa, wie ist das einzuordnen?
Ich könnte mir vorstellen, dass dieses geheimnisvolle Auftreten und dieses also wie aus dem Dunkel erscheinen entsprach einerseits dem, was man sich halt unter der wilden Jagd in diesen romantischen Vorstellungen, sozusagen wie man sich die wilde Jagd vorgestellt hat, dass sie eben ganz plötzlich erscheint, sozusagen wie ein Überfall und dann auch schon wieder dahin ist, ja. Es entsprach aber, glaube ich, auch dem Brauchdenken, das ein Kuno Brandauer noch hatte, nämlich was ist ein sogenannter echter Brauch? Da darf nicht so viel Publikum sein, das muss sozusagen aus den Menschen irgendwie, aus irgendeiner Volksseele oder was herauskommen, das muss sozusagen eine echte Verbindlichkeit entwickeln, das darf ja nicht kommerzialisiert sein. Das ist etwas, was wir heute für entspannter sehen. Es gibt für uns heute keine sogenannten echten Bräuche mehr. Ja? Es gibt natürlich Überlieferungsstränge, ja? Es gibt dann immer wieder Abbrüche, es gibt Wiederbelebungen, es gibt neue Aufnahmen, es gibt neue Schöpfungen, aber wir bewerten jetzt in dem Sinn nicht mehr, das ist ein echterer Brauch als der andere. Das hat keinen Sinn, das sind für uns Begriffe, die sozusagen nicht erkenntnisträchtig sind.
Dennoch gibt es dunkle Aspekte der Vergangenheit, die nicht zu leugnen sind. Bei der wilden Jagd ist auch nicht alles lustig und mystisch. So gibt es auch ein heikles Kapitel in der Vereinsgeschichte, beziehungsweise geht dieser ganze Brauch der wilden Jagd ja wie eingangs ausgeführt auf Kuno Brandauer zurück. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass es diesen neuen Brauch überhaupt gibt. Nun wollen wir uns ein bisschen genauer mit dessen Biografie beschäftigen. Geboren wurde er 1895 in Hellbrunn. Er wurde später Landesbeamter und Obmann des Salzburger Landestrachtenverbandes. Vor allem bemühte er sich immer um die Wiederbelebung und Erneuerung der Salzburger Trachten- und Brauchtumspflege, etwa das Apperschnalzen oder auch der Bindertanz. Dafür war er lange Zeit bekannt und geschätzt. Doch er war auch ein überzeugter Nationalsozialist. Schon früh trat er der NSDAP bei, nämlich bereits 1931. Darüber hinaus bezeichnete er sich selbst als Gründungsmitglied des Salzburger Antisemitenbundes, der über Parteigrenzen hinweg Judenfeinde vereinte. Während der NS-Zeit war er Leiter des Gauverbandes der Heimat- und Trachtenvereine im Reichsgau Salzburg und trat öffentlich in Erscheinung. Er äußerte sich auch mehrfach judenfeindlich. Doch das tat seiner Karriere als Volkskundler auch nach dem Ende des NS-Regimes keinen Abbruch. In Salzburg wurde eine Dienststelle für Heimatpflege im Amt der Salzburger Landesregierung eingerichtet, in der Kuno Brandauer als Leiter arbeitete. Er schaffte es bis zum Regierungsrat und erhielt mehrere hohe Auszeichnungen des Landes. Bis zu seinem Tod im Jahr 1980. Die kritische Auseinandersetzung mit seiner NS-Vergangenheit, zumindest auch medial und mit gewisser Aufmerksamkeit, fand aber erst viel später statt.
Ja, er hatte lang in der Salzburger Volkskultur unter den Aktiven sicher einen sehr hohen Ruf. Heute wird da bei den verschiedenen Tagungen und wissenschaftlichen Äußerungen und auch Publikationen eine ganz klare Sprache gesprochen. Dass also die Person Kuno Brandauers heute nicht mehr als Vorbild herangezogen werden kann für irgendeine Brauchpflege oder ähnliches. Die Kuno Brandauer Medaille wird nicht mehr verliehen, das halte ich für ganz vernünftig. Kuno Brandauer, das muss ich auch immer wieder mal sagen, weil das immer wieder zu Missverständnissen führt. Kuno Brandauer war zwar Landesheimatpfleger, war da auch sehr erfolgreich, hat sich sicher sehr ausgekannt in den Details der Salzburger Bräuche, war auch, glaube ich, nicht faul, da und dort einzugreifen und Verschiedenes umzuformatieren oder neu zu beleben. Oder speziell in den 40er Jahren wollte er aus dem, zum Beispiel aus dem Niccolo Gartl ein Sagengartl machen, also das mit irgendwelchen germanischen Sagenfiguren, dann pseudo-germanischen Sagenfiguren befüllt werden sollte. Solche Dinge hat er auch im Kopf gehabt. Also was ich sagen wollte, auf jeden Fall, er war kein studierter europäischer Ethnologe oder früher hat man gesagt Volkskundler. Also Bruno Brandauer war kein studierter Volkskundler. Ja. Er hat sich natürlich mit vielen Volkskundlern der damaligen Zeit, sehr prominenten Namen, unter anderem, also besonders hervorzuheben, Richard Wolfram, aber auch mit Ilka Peter und so weiter, eben ausgetauscht und deren Erkenntnisse auch mit Karl Heiding und deren Erkenntnisse eben sozusagen eingebaut. Die Herren und Damen kommen alle aus der völkischen Wissenschaft in ihren unterschiedlichen Ausprägungen, die teilweise dann auch in die nationalsozialistische Wissenschaft übergeführt hat. Zeitzeugen haben in Zeitzeugengesprächen zum Beispiel bei unserer NS-Tagung berichtet, dass sie immer gewusst haben, dass Kuno Brandauer dem Nationalsozialismus nicht abhold war und dass, ja, man weiß jetzt von ihm aus späteren Jahrzehnten keine großartigen Sühneleistungen oder dass da irgendwas einmal publiziert worden wäre, dass er sich für irgendwelche Einstellungen von früher irgendwie entschuldigt oder da irgendeinen Rückzieher macht, einen ideologischen, oder sagt, das war alles nicht richtig und das sollte man überdenken oder wir sind da irgendeiner Sache auf den Leim gegangen oder wie auch immer. Das ist für diese Generation, muss man aber sagen, auch nichts Untypisches. Das hat unsere Vorgänger genauso nicht gemacht. Unsere Disziplin, die Volkskunde, hat sich in Österreich ja sehr verändert, ab den 1970er Jahren erst. Setzt dann ein gewaltiger Schub ein. Wissenschaftliche Entwicklung passiert ja immer diskontinuierlich, passiert sprunghaft und so auch in der Volkskunde. In den 1970er Jahren, vor allem am Wiener Institut für Europäische Ethnologie, durch Helmut Paul Vielhauer und durch Olaf Bockhorn. Ehemals beide Assistenten und begeisterte Schüler von Richard Wolfram, die dann plötzlich zu fragen beginnen, was hat denn der zwischen 1938 und 1945 eigentlich gemacht? Und dann ihm sozusagen immer mehr auf den Pelz rücken, natürlich auch angefacht von Entwicklungen, die in Deutschland schon begonnen haben in den 60er Jahren, wo man begonnen hat, eine Volkskunde aus einer konservativen oder völkischen Heilslehre umzuwandeln in eine kritische Kulturwissenschaft. Und das braucht einfach ein bisschen eine Distanz. Es geht jetzt nicht mehr darum, eben eine völkische oder konservative Heilslehre zu verbreiten, quasi gegen die Moderne, um antimodern und antiurban und antifeministisch und antimarxistisch und ich weiß nicht was alles zu sein, sondern sich anzuschauen, was tut sie denn in der Gesellschaft, was haben wir für gewaltige Wandlungsprozesse in den 50er, 60er Jahren, da ist ja sehr viel passiert mit dem Wirtschaftswunder und so weiter, da haben sich auch Bräuche wieder stark verändert. Die haben nach dem Zweiten Weltkrieg ganz anders ausgeschaut, weil wir die Kostüme, die Masken nicht gehabt haben. Da tut sich viel. Ja? Und das bemüht sich jetzt eine Volkskunde also einfach aufzuzeichnen.
Doch wie geht der Verein Jungalpenland mit diesem Kapitel der Geschichte ihrer wilden Jagd um? Das wollen wir vom jetzigen Vereinsobmann wissen.
Also zum Glück wäre man nicht mehr darauf angesprochen. Man kann das nicht leugnen, dass die Zeit gegeben hat und dass gewisse Personen einfach diese Berührungspunkte gehabt haben und dass vielleicht auch diese Leute mit unseren Leuten damals auch in Verbindung waren. Aber wir haben mit dem eigentlich ja auch dank unserer Festschrift, wo der Herr Krieger. Der Herr Krieger uns einen tollen Artikel reingeschrieben hat und damit wir historisch auch ein bisschen frei von dem Ganzen sind und das ein bisschen entzerrt wird. Das war uns auch sehr wichtig, dass das auch in der Festschrift bei uns angesprochen wird, weil natürlich gerade Brauchtumsvereine immer wieder mit solchen Dingen in Verbindung gebracht werden. Und von dem sind wir aber, glaube ich, drei Generationen weg. Und ich denke, wir haben da können mit reinem Gewissen da sagen, dass wir unsere Gemeinschaft einfach genießen. Und das, was war, das kann keiner mehr löschen. Das ist da gewesen und mir ja, geht weiter.
Da fragen wir jetzt aber genauer nach, ob die beiden Vereinsleute glauben, dass Jung Alpenland das fertig aufgearbeitet hat. Das bejaht der Obmann, und zwar mit Verweis auf die Festschrift zum 75-jährigen Bestehen. Und er argumentiert folgendermaßen.
Wurde, aber trotzdem hätte es diese Leute nicht gegeben, würde es den einen oder anderen Brauch vielleicht auch heute gar nicht mehr geben, das muss man auch mal sagen. Und wir sind stolz, dass wir die Bräuche da mittragen dürfen, immer noch. Das will keiner hören, aber es ist so.
Michael Greger führt aus, dass von Seiten Brandauers keinerlei Anzeichen der Sühne belegt sind. Lange Zeit galt Brandauer als das Vorbild in der Brauchtumspflege. Erst seit dem Jahr 2011 wird etwa die Kuno-Brandauer-Medaille nicht mehr verliehen, die zuvor höchste Auszeichnung der Salzburger Landesverbände für Brauchtum und Volkskultur. Die SN berichteten damals ausführlich über die NS-Verstrickungen Brandauers. Dennoch ist bis heute eine Straße in der Stadt Salzburg nach Kuno Brandauer benannt. Sie befindet sich in Max-Klein-Riedenburg. Er zählt zu jenen 13 Straßennamen, die im Jahr 2021 durch eine Historikerkommission in Salzburg als gravierend aufgrund der NS-Verstrickungen eingestuft wurden. Eine Empfehlung zur Umbenennung wurde ausgesprochen. Dem kann auch Greger beipflichten.
Das sind immer politische Entscheidungen. Ne? Die bringen Verschiedenes mit sich, das müssen Politiker entscheiden. Ich glaube, die Historiker haben da ein eindeutiges, da war ja ein unglaubliches Gremium aus zwei Salzburger Archiven plus die Fachexperten der Zeitgeschichte, die also biografische Einordnungen vornehmen können, dabei. Also wenn die das so empfinden, dann ist das sicher ein Fundament, über das man nicht einfach hinweggehen kann.
Übrigens ist gerade in diesen Tagen entschieden worden, dass die erste dieser 13 Straßen in der Stadt Salzburg umbenannt werden soll. Mit den Stimmen der SPÖ, KPÖ Plus und der Bürgerliste ist beschlossen worden, dass die Heinrich-Dahme-Straße in Salzburg-Pasch künftig nicht mehr nach dem NS-Journalisten und Festspielmitbegründer, sondern nach der Schauspielerin und Jedermann-Regisseurin Helene Thimig benannt werden soll. Es ist ein Pilotprojekt. Weitere Umbenennungen sollen folgen. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern für das Interesse. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben zu dieser Folge oder einen Schattenort kennen, den wir noch nicht beleuchtet haben, schreiben Sie uns gerne an podcast@sn.at. Ja, zwischen dem 2. und 3. Adventssonntag wird die wilde Jagd auch heuer wieder irgendwo in Salzburg oder rund um den Untersberg auftauchen. Sie soll Glück bringen und Frieden für das neue Jahr, so heißt es. Das wünschen wir auch Ihnen. Aber wir hören uns davor noch einmal, wenn Sie wollen. Denn kurz vor Weihnachten wird eine Folge zum Thema Weihnachten im Krieg, Weihnachten an der Front erscheinen. Und da werden auch Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu Wort kommen. Wir bedanken uns schon einmal bei allen, die sich bis jetzt gemeldet haben. Und allen, die vielleicht noch folgen. Bis dahin wünschen wir Ihnen einen schönen Advent. Machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion Simona Pinwinkler und Anna Boschner. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.